Erstens. Wir erinnern uns. Wir haben es im Bauchraum mit einer veränderten Situation zu tun. Das Peritoneum, diese hauchdünne Tischdecke, ist dauergereizt und es werden Entzündungsmoleküle an die Umgebung abgegeben. Wichtiger Fakt: Wenn das Peritoneum gereizt ist, bildet es vermehrt Flüssigkeit, die im Bauchraum herumschwappt. In dieser Flüssigkeit schwimmen Entzündungsmediatoren, Moleküle, die während einer akuten Entzündungsreaktion ausgeschüttet werden und die Entwicklung des Eis im Eierstock beeinflussen sowie den Eisprung stören. Zweitens. Die Spermien haben es in diesem Entzündungsmilieu deutlich schwerer zu überleben. Sie schwimmen schlechter und werden eher von müllfressenden Abwehrzellen namens Makrophagen attackiert. Drittens. Diese Entzündungsenzyme und Zellen haben im Tierversuch einen negativen Effekt auf die Embryonen gezeigt. Außerdem entstehen dabei freie Radikale, die die Einnistung der Embryonen verhindern. Viertens. Normalerweise machen Eileiter eine wellenförmige Bewegung, um das Ei zu transportieren. Es zeigt sich, dass diese Bewegungsmuster bei der Anwesenheit von Entzündungsfaktoren verändert und gestört sind. Und auch die Gebärmutter macht unkoordinierte Bewegungen. Fünftens. Der Rezeptor für das Gelbkörperhormon, der für eine stabile zweite Zyklushälfte zuständig ist, sowie Gene, die durch das Gelbkörperhormon aktiviert werden, scheinen bei Endometriose-Patientinnen gestört zu sein. Das Resultat ist, dass Embryos es schwerer haben, sich einzunisten. Außerdem scheint es eine Progesteronresistenz zu geben, sowohl in den Herden selbst als auch im heimischen Endometrium, was in einer relativen Östrogendominanz resultiert. Dieser Östrogenüberhang ist nachteilig für die Einpflanzung, denn wir brauchen Progesteron, damit sich das Embryo richtig wohlfühlt und sich gut einnisten kann. Sechstens. Das bisher Spannendste, was ich über Endometriose und Fertilität erfahren habe, ist Folgendes. WissenschaftlerInnen haben Hinweise gefunden, dass Zellen aus den Endometrioseherden wieder in die Gebärmutter zurückwandern, wie Lachse, die durch Flüsse und Ozeane zu ihrem Ursprungsort zurückschwimmen. Dort angekommen, verändern sie das Milieu der Schleimhaut und verhindern das Einnisten. Insofern zeigen Endometrioseherde viele Charakteristika von bösartigen Tumoren. Die Zellen streuen, wachsen ein und kommunizieren miteinander aus noch unklaren Gründen. Nur ist die Endometriose keine bösartige Krankheit. Gemein ja, aber nicht bösartig. Man sieht also, dass die gestörte Fruchtbarkeit bei Endometriose viele Facetten hat. Es gibt anatomische, molekulare, genetische, hormonelle und noch dazu unbekannte Faktoren, die eine Rolle spielen. Das erklärt auch, warum man bereits bei milder Endometriose Probleme mit der Fruchtbarkeit haben kann. Und es gibt zahlreiche Frauen, die erst von ihrer Endometriose erfahren, weil sie eben nicht schwanger werden. Was ist also zu tun? Ab wann sollte man sich auf Endometriose untersuchen lassen? Als Faustregel gilt, wenn beide Partner jünger als 30 sind und regelmäßig Sex haben, dann sollte die Frau innerhalb eines Jahres schwanger werden. Wenn 12 Monate vergangen sind und der Test negativ bleibt, ist es an der Zeit, auf Ursachenforschung zu gehen. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die Ursache ein Spermienproblem ist, denn mittlerweile ist die Spermienqualität bei Männern um die Hälfte schlechter als vor 50 Jahren und seit dem Jahr 2000 scheint sich die Verschlechterungsrate sogar verdoppelt zu haben. Ein Spermienproblem kann allein die Ursache sein oder erschwerend hinzukommen. Daher ist es angebracht, das durch einen simplen Test zu überprüfen. Beim Gyn-Besuch ist es wichtig, alle Fakten darzulegen. Hier ist eine gute Kommunikation der Schlüssel zum Erstellen einer Roadmap für die Diagnosefindung und schlussendlich die persönliche Lösung für dich. Wie das am besten gelingt, schauen wir uns im nächsten Kapitel an.